Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Das ist die 49. Folge und ich werde jetzt etwas Neues einführen, Wolfgang. Und zwar begrüße ich alle Zuhörerinnen, alle Zuhörer und das war's.
Und keine kleinen mehr?
Nein.
Warum
so,
nicht?
Ach, das ist so unbedeutend, das lohnt sich nicht. Die wissen ja mittlerweile, wer gemeint ist. Wir haben jetzt in dieser Sendung so einiges vorbereitet und ich glaube, es sind Zukunftsthemen dabei, zum Beispiel IPTV, das war ja schon öfter unser Thema. Es gibt da jetzt eine Studie, die prognostiziert ganz schöne Zahlen voraus, dass das irgendwann noch richtig losgeht, glauben wir auch.
Weil wir haben aber auch einen Knaller in der Sendung. Apple geht nämlich weg von dem DRM, von diesem Digital Rights Management. Die wollen letztendlich ihre Musikstücke künftig ohne Schutz vertreiben. Ja. Sind ein bisschen teurer, von 99 auf 1,29 hoch. Aber man kann sie dann auf jedem Datenträger abspielen. Man kann sie kopieren, man kann sie weitergeben, dem besten Freund, innerhalb der gültigen Gesetze. Also das ist ein Knaller.
War immer ein Grund dafür, dass ich mir keinen iPod geholt habe, weil die Dinger da verschwunden waren. Und wenn der iPod kaputt gewesen wäre, wäre auch die Musik weg gewesen.
Wäre die auch kaputt gewesen.
Ja, genau. Und dann bericht was uns sehr gefallen hat im Grunde genommen. Es geht ja um Funk dabei. Und es gibt mittlerweile zwei Systeme, die Wetterdaten vorhersagen wollen. Und die wollen die uns in die Wohnung schicken, dass wir jederzeit anschauen können. Bei uns in Köln, Region Köln, wird es so und so und so. Und am Anfang war ja dieses DCF-77-Signal. Jetzt ist eigentlich was Besseres dazugekommen. Ne?
Ja, und diese alten Pagerfrequenzen bei 460 Megahertz, da überträgt man die Informationen. Das hören wir uns nachher an. Und dann haben wir noch das letzte Thema, das nicht geliebte Thema der Verabschiedung. Aber wir fangen jetzt erstmal an.
Ja, und zwar habe ich jetzt eine bessere Grundlage für eventuelle Bewerbungen. Also wenn ich mich jetzt irgendwo bewerben würde, was ich im Moment nicht vorhabe.
Wo willst du dich denn bewerben?
Zum Beispiel hier im Studio.
Als was?
Als bei Media 01 als Fachmann, und zwar IT-Fachmann.
Aha.
Und ich habe auch eine Urkunde. Die Urkunde würde ich dem Herrn Gläuber zeigen. Und da könnte er da lesen, dass ich als IT-Fitness-Neuling hat der Absolvent zurzeit noch kein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt.
Ja gut, also Staubsauger kannst du aber bedienen.
Aber ich habe die Fitness-Test absolviert.
Du hast ihn absolviert?
Ja, und ich habe eine Unterschrift.
Ja, wie hast du das denn gemacht?
Eine Unterschrift von Achim Berg.
Weil der
Achim Berg ist der Geschäftsführer von Microsoft Deutschland. So. Also, wir haben ja letztens berichtet über diesen IT-Fitness-Fitness.de. Da gibt es das. Kann man das auch selber machen. Das sind 42 Fragen, die man da beantworten soll. Und ich war ja vor kurzem in Garmisch und das Ganze habe ich da ausgefüllt und musste allerdings mal auf die Toilette. Ich war so bei Frage 24. Und als ich von der Toilette zurückkam, hat irgendeiner oder automatisch den Test beendet. Und er war zu Ende. Und dann habe ich das Ergebnis ausdrucken lassen. Und da kam eben sowas bei raus, dass ich nur als IT-Fitness-Neuling eingestuft wurde.
Naja, Herr Back, also bei diesem Ergebnis, denke ich, wäre sicherlich das Günstigste, wenn du diese Urkunde eben auf diese Toilette hängst.
Zurückbringen, wo ich war. Nun kennen wir aber Leute, die behaupten davon, dass sie als IT-Profi eingestuft wären. Die sitzen gar nicht weit weg von hier, wenn ich da durch die Scheibe schaue. Der heißt Manfred Gläuber, er hat auch den Test gemacht. Jetzt fehlst du noch dabei. 42 Fragen, nimm dir mal eine halbe Stunde Zeit. Ach, und dann.
Mal. Weißt du, es ist ja derart albern. Du setzt dich an den Rechner, keiner weiß, wer davor sitzt. Anschließend kriegst du eine Urkunde und eine Unterschrift von dem Microsoft-Chef auf Deutschland. Jeder kann sich dubeln lassen. Also was dieser Quatsch soll, Entschuldigung, wenn die nichts anderes zu tun haben, dann sollen sie es machen, aber nicht mit mir.
Wahrscheinlich hast du auch Angst davor, dass du gar kein richtiges Ergebnis dabei rauskriegst.
Absolut, ja,
ne?
Wahrscheinlich.
Also ich kann dir sagen, wenn du dich mit Microsoft-Produkten nicht auskennst, liegst du auf der Schnauze.
Ja, das ist aber ein tolles Zeugnis. Ja. Dann ist das ja ein Microsoft-Kenntnistest.
Ja, genau.
Ach so.
Und ich habe so ein bisschen im Internet auch ein bisschen rumgeblättert und habe mal IT-Fitness eingegeben. Und da gibt es wirklich viele, viele, viele Leute, die fragen sich auch, was das eigentlich soll.
Naja.
Und also Deutschland ist noch nicht ganz im Sumpf versunken. Es gibt noch Leute, die mitdenken.
Also du hast jetzt im Grunde genommen einen Führerschein gemacht für eine ganz bestimmte Automarke und für nichts anderes. Und wenn jemand eine andere Automarke fährt, dann fällt er damit durch.
Ja, aber mit der Uhr Kunde, da kann ich mich wirklich nicht bewerben. Als IT-Fitness-Neuling.
Dann bleibst du uns ja wenigstens erhalten. Ja, das okay. ist doch.
Ich kann nichts anderes machen als diese Sendung.
Jetzt ist es gut. Jetzt machen wir weiter mit unserem ersten Thema.
Mit dem Gast aus Berlin.
Der Marktführer. IP-basierendes Fernsehen, IPTV oder IPTV, je nachdem, wie man es denn will, wird in Europa wachsen. Das ist ganz klar. In Deutschland haben wir zur Zeit, also vergangenes Jahr, etwa 35.000 IPTV-Kunden. Und es wird erwartet, dass wir in 2007 auf 300.000 dieser Seher katapultiert werden. Das ist eine gewaltige Zahl. Das ist ja fast der Faktor 10. Und dazu haben wir den Autor einer Studie zu dieser Thematik hier am Telefon, Matthias Birkel. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Herr Birkel. Glauben Sie, dass die Zahlen so eintreten?
Bitte?
Glauben Sie, dass die Zahlen so eintreten?
Ja, natürlich glaube ich das. Das sind ja unsere eigenen Zahlen und es gibt einige Hoffnung, dass sich IPTV auch in Deutschland mehr und mehr durchsetzen wird. Also im europäischen Ausland sieht man ja schon wirklich absolut boomende Angebote zum Teil und in Deutschland ist man aber absolut noch in den Kinderschuhen.
Aber mich würde mal interessieren, was machen die 35.000 Leute, die jetzt IPTV machen, was sehen die?
Die sehen im Prinzip das, was man auch im digitalen Kabel oder über digitales SAT empfangen kann, zusätzlich aber auch HD-Content zum Teil, wenn man sich das Angebot der Deutschen Telekom anguckt und dass das wirklich neu ist, sind eben größere Video-on-Demand-Archive, sprich, sie können sich auch einzelne Hollywood-Blockbuster etc., auch einzelne TV-Sendungen im Einzelabruf.
Aber es gibt doch, glaube ich, insgesamt nur 54 IPTV-Angebote. Allein 19 davon existieren, glaube ich, von unter den 5 größten Anbietern im deutschen, europäischen Markt.
Richtig.
Wenn ich also dann 19 habe, das ist doch nun viel weniger als was ich der restlich empfangen kann oder im Kabel habe. Das ist ein Rückschritt.
Nee, also wenn wir von 19 Angeboten reden, dann reden wir von 19 Angeboten und von verschiedenen Anbietern. Also ein Angebot ist eben zum Beispiel das von der Deutschen Telekom, dann gibt es ein Angebot in Frankreich von der französischen France Telekom und so weiter. Das ist das, was wir mit
einem. Wie viele deutsche Sender habe ich denn?
Deutsche Sender sind es ungefähr 100 in der Regel, in den Portfolios von T-Home oder von Alice in Hamburg, in Norddeutschland, was das zweite IPTV-Angebot ist, das bis jetzt überhaupt schon aktiv ist.
Aber dafür zahle ich 80 Euro im Monat.
Man zahlt diese 80 Euro jetzt bei der Deutschen Telekom nicht nur für das TV-Angebot, sondern es ist eben ein sogenanntes Triple-Play-Paket, das den Telefonanschluss mit einschließt, ein VDSL-Anschluss, mit dem man also bis zu 50 Mbit theoretisch im Downstream Daten empfangen kann und eben zusätzlich dieses TV-Paket, das aber zusätzlich auch Personal Video Recorder einschließt.
Also dafür
80 Euro ist nicht nur TV, sondern...
Muss aber zusätzlich noch GEMA bezahlen, muss man dazu sagen.
GEZ, ja
natürlich. GEZ, nicht
ja.
GEMA.
Ja. Ja, natürlich. Das ist ja vollkommen unabhängig vom Anbieter. Das geht ja nun direkt mehr oder weniger an den öffentlichen
Rundfunk. Steckst die beiden schon unter ein Dach, GEZ und GEMA?
Na, also beides für mich sind es Kraken, die einfach nur Geld wollen.
Ja, gut, aber das ist tatsächlich dann natürlich vollkommen unabhängig vom Verbreitungsweg. Das wissen wir inzwischen.
Ja. Nun glaube ich, dass die Telekom sich in einigen Dingen, glaube ich, ein bisschen verschätzt hat. A, ja. Was das Programm angeht und B, auch was die Technik angeht. Mhm. Denn es ist fürchterlich teuer, diese großen Kisten da in die Städte hier reinzusetzen. Diese VDSL-Kästen, wie ich sie in Köln beobachtet habe.
Richtig.
Man gibt sich vielleicht zufrieden mit dem ADSL 2+. Das kann, glaube ich, so bis 25 Megabit dann gehen.
Ja,
und wäre bedeutend billiger.
Wäre absolut bedeutend billiger, weil es eben nicht diese unheimlichen Investitionen in die Netze erfordert, sondern mehr oder weniger direkt in den D-Slams beziehungsweise bei den Nutzer ausgewechselt werden kann, während eben VDSL tatsächlich eben richtige Straßenbauarbeiten erfordert, weil also der Glasfaseranteil der Leitung näher zum Nutzer hin verlagert wird. ADSL 2+ ist im Prinzip mit bis zu 25 Mbit, also ungefähr halb so schnell im Idealbereich wie VDSL. Und kann auch schon eine Menge und reicht im Prinzip für normales IPTV auch schon aus.
Wie sieht Deutschland 2010 aus? Wie viele Haushalte haben dann dieses internetbasierende Fernsehen?
Also wir prognostizieren 1,3 Millionen Haushalte, was sich ja immer noch im deutlich einstelligen Prozentbereich aller TV-Haushalte bewegt. Also es wird nicht sozusagen die ganz große Revolution sein, zumindest nicht in den nächsten 3 oder 4 Jahren, aber sicherlich eben eine gewisse Relevanz bekommen. Also wenn man in andere Nachbarländer schaut, wie zum Beispiel nach Frankreich, da sind wir bei den 1,3 Millionen schon Ende 2006 gewesen. Also dass das also keine absolute Zukunftsfantasie ist und nur totales Rumgespinne, sieht man also, wenn man auch mal ins Ausland blickt.
Haben Sie eine Vorstellung, warum Deutschland da deutlich hinterherhinkt?
Ja, das hat im Prinzip mehrere Gründe. Auf der einen Seite tatsächlich die Verbreitung dieser insbesondere sehr schnellen Breitbandanschlüsse ist in Deutschland einfach noch nicht so weit fortgeschritten wie zum Teil im Ausland. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass viele dieser Angebote eben auf Pay-TV basieren oder grundsätzlich bezahlt man einfach zusätzliche Gebühren für sein TV-Programm.
Also Moment, jetzt mal ganz langsam. Ja. Ich zahle also 80 Euro dafür, dass ich telefonieren kann, was vielleicht wesentlich günstiger ist, dass ich ins Internet kann, was ich ja sowieso muss, dass ich dann meine 100 Sender bekomme und dann zahle ich auch noch die Gebühren an die GEZ und dann daraufhin zahle ich aber auch noch dann für, damit ich die Sender überhaupt gucken kann, die ich dann empfangen kann. Ist das nicht?
Man zahlt teilweise sogar noch mehr als diese 80 Euro, das ist richtig. Aber ich würde mal sagen, gerade wenn man ins Ausland guckt, sind 80 Euro auch nicht unbedingt das, was jetzt der ideale Preis vielleicht für so ein Angebot ist. Es gibt in Frankreich etwas Vergleichbares mit ungefähr 100 Sendern mit ADSL 2 Plus Anschluss und Flatrate mit Voice-over-IP Flatrate und das Ganze für 29,99 Euro.
Hört sich doch besser
an. Das hört sich doch schon ganz anders an. Ja. Das sind natürlich dann Modelle, bei denen man sagt, ja, für den Preis würde ich vielleicht auch nehmen, das ist jetzt ungefähr das, was ich jetzt schon bezahle für mein Telefon.
Also für mich heißt das, dass offensichtlich hier wieder die gleichen Fehler gemacht wurden oder werden wie damals bei BTX. Auch das hat man so teuer gemacht, dass es nicht aus den Puschen kam, bis man es anschließend den Anschluss verpasst hat und es eingestellt hat. Hoffentlich passiert es hier nicht.
Hoffentlich passiert es nicht, natürlich.
Also auf der einen Seite, ja. Ich habe noch eine Frage. Sitzen wir auf der Insel der Glücklichen in Köln? Also ich bin ja in Köln, Kölner.
Ja.
Denn NetCologne kommt ja jetzt mit 100 Megabit. Das wäre ja dann das Vierfache von dem ADSL 2 Plus.
Ja.
Ist das eine falsche Investition oder sind das dann die größten aller Zeiten?
Im Prinzip sind sie damit, denke ich, deutschlandweit tatsächlich fast führend. Also in einzelnen Stadtnetzen wird es aber auch immer mehr von diesen Hochleistungsnetzen geben. Also in Ballungsräumen lohnt sich so eine Investition vielleicht ganz anders als eben landesweit. Aber natürlich bedeutet das noch lange nicht, dass es auch entsprechenden Content geben wird. Also die Inhalte brauchen halt einen gewissen Markt, um sich auch refinanzieren zu können. Da reicht eine einzelne Stadt wieder oder ein einzelner Großraum wie in Köln natürlich nicht aus. Und insofern, aber ich würde sie tatsächlich als auf der Insel der Glücklichen sitzen.
Na, im Moment, fein, dann sind wir weiterhin glücklich. Herr Birkel, herzlichen Dank für Ihre Einschätzung und schönen Tag noch.
Ja, vielen Dank. Ja, ebenfalls. Tschüss. Tschüss.
DRM ist ja nun ein wichtiges Thema, was uns schon lange begleitet. Vista ist ja nun ein Betriebssystem, welches eigentlich um ein DRM-Gerüst herum aufgebaut ist. Nachdem Vista nun auf dem Markt war, da kommt Apple. Und Apple ist ja nun eine Firma, die immer visionär war durch ihren Chef eigentlich und sagt, nee, also DRM, das läuft ja nicht so, das wollen wir so eigentlich gar nicht und steigt aus diesem DRM-Thema aus. Das war der Knaller überhaupt, aber ich denke, dazu kann uns Georg Albrecht, Pressesprecher von Apple, sicherlich mehr sagen. Guten Tag, Herr Albrecht.
Grüß Gott, hallo.
Hallo.
Herr Albrecht, das war wirklich ein Knaller. Die Welt stellt sich ein auf DRM. Microsoft baut ein Betriebssystem mit DRM und unheimlich komplizierten Kram drin und Apple sagt, nee, spielen wir nicht mit.
Ja, also dieser Brief von Steve Jobs, den er auf der Webseite von Apple gepostet wurde, hat natürlich für erhebliche Furore gesorgt. Ich meine, das Thema DRM ist schon länger eigentlich in Diskussion, denn wir sehen es eigentlich so, wir haben einen Store, einen Laden, wo ich online Musik legal kaufen kann, Songs, die ein DRM drauf haben. Und der Wettbewerber für uns sind eigentlich ist sozusagen der illegale Download von Musik. Das heißt, ich muss dem Kunden ein möglichst interessantes Angebot machen, damit er legal seine Musik erwirbt. Um dieses kundenfreundliche Angebot machen zu können, muss natürlich auch die Musikindustrie mitspielen, die natürlich auf einem DRM besteht. Gut, jeder hat so seine Erfahrungen mit DRM und wir wollten da eigentlich einen anderen Weg beschreiten und sagen, Wir bieten Songs an ohne DRM in unserem iTunes Store zu etwas höheren Kosten, glauben aber, dass es für viele attraktiv ist.
Glauben Sie denn eigentlich, dass alle Leute ohne DRM leben können oder wenn sie DRM-Programme bekommen, dass sie den DRM wegmachen? Das kenne ich einige, die können das mit der einfachen Software.
Also es ist so, dass wir im Mai starten, die Musik von EMI, einem großen Player im Markt sozusagen, anzubieten ohne DRM, sodass der Kunde dann diese Songs auf verschiedenen Geräten abspielen kann, keine Begrenzung hat. Und wir hoffen, dass bis zum Ende des Jahres wir ungefähr die Hälfte unserer Sammlung, das sind derzeit 5 Millionen Songs, DRM-frei anbieten können. Das heißt, wir gehen jetzt mal diesen Schritt mit EMI und hoffen und warten auch, wie sozusagen die anderen Player in diesem Musikmarkt.
Sie können ja vielleicht ein paar von den Leuten, die ich da kenne, beauftragen, die helfen Ihnen dabei, die 5 Millionen Stücke DRM frei zu machen.
Das sind ja fast unseriöse Angebote, lieber Herr Back.
Ja. Aber es wird teurer sein, ne, wenn ich ein DRM-freies Lied mir hole.
Genau, also jetzt kostet ja jeder Song bei uns 99 Cent und ohne DRM dann 1,29 Euro. Und ich kann daneben auch meine bisherige Sammlung relativ bequem updaten, dass ich sozusagen dann alle Songs von EMI, die ich in meiner Sammlung habe, schnell DRM-frei habe.
Also auch die alten Sachen, die ich früher mal heruntergeladen habe, auch die kann ich dann DRM-frei bekommen von Ihnen. Die muss ich dann nachladen. Ich bekomme also kein Tool, wo ich das DRM rausholen kann.
Wie das dann genau abgewickelt wird, ja, das wird im Apple-Stil ziemlich einfach sein und ziemlich bequem.
Welche Autoren sind denn da, Musikautoren, sind denn da im Moment schon dabei?
Also es ist so, dass natürlich schon auch jetzt kleinere Labels mit dem Gedanken spielen, auch ihre Musik DRM-frei anzubieten. Zum Beispiel in Deutschland gibt es den Zwischenhändler Feintunes, die schon solche Überlegungen angestellt haben. Sicher, so ein Schritt von Apple und EMI bewirkt natürlich, dass andere Anbieter von Musiklabels sich auch ihre Gedanken machen. Und ja, das bleibt spannend sozusagen, wie sich das entwickeln wird in den nächsten Monaten.
Am spannendsten fand ich damals, das war vor allen Dingen Sony war betroffen, da durften wir auch noch so Sachen im Fernsehen noch zeigen, wie wir den Kopierschutz von Sony mit einem Filzstift beenden konnten. Und zwar ist es einem aufgefallen, der hat per Zufall mal seine CD irgendwo auf den Schreibtisch gelegt und da war so ein Post-it. Das verklebte da die äußerste Spur und da stellte er fest, es ist ja gar nicht mehr geschützt, das Ding. Und dann hat man dieses Post-it ersetzt durch einen Filzstift, Strich, einen einfachen und der Schutz war weg. Kann das mit DRM auch passieren?
Also bei DRM ist es ja so, dass es ja um eine Art digitales Wasserzeichen innerhalb des Songs geht. Also mit dem Filzstift, glaube ich, kommt man da nicht
auf,
so weit.
Ja, auf den iPod mit dem Filzstift drauf malen sieht auch albern aus. Ja. Herr Albrecht, ich habe da noch eine Frage dazu. Das Urheberrecht ist ja so ein bisschen merkwürdiges Konstrukt. Ich darf mir also eine CD kaufen und wenn die nicht kopiergeschützt ist, dann darf ich davon Kopien machen und darf auch das an meinen Freund und meine Frau und meinen Sohn weitergeben. Wie sieht denn das jetzt bei dieser Geschichte aus? Wird es da genauso sein, dass ich mir jetzt von Ihnen, von Apple etwas herunterlade und ich kann das auch an meinem besten Freund weitergeben?
Also da kommt es natürlich auf die unterschiedlichen Gesetzgebungen in den Ländern an. Wir bieten ja das global an, weltweit, sozusagen den Song DRM-frei. Und bisher konnte man jeden Song auf CDs brennen, auf einzelne CDs brennen, so viel man wollte. Auch auf so viele iPods legen, wie man wollte, in der Playlist nur auf 7 CDs brennen und auf 5 Rechnern anhören. Bei den jetzigen, jetzt bald erhältlichen DRM-freien Songs ist es so, dass ich also keine Beschränkung habe des Gerätetyps, auf dem ich ihn abspiele oder Anzahl der Computer, aber wie oft ich ihn auf CD brennen kann oder in der Playliste und ihn diese CD dann weiter verschenken kann, das ist natürlich eine Frage, da fängt dann auch die einzelne Ländergesetzgebung an. Das kann ich derzeit noch nicht kommentieren.
Müssen wir warten, wie die Gerichte entscheiden. Aber ich habe was ganz Interessantes jetzt herausgehört. Ich brauche also nicht mehr unbedingt einen iPod. Ich kann mir das auch auf andere Geräte laden, auf meinen ganz einfachen, primitiven Player.
Genau. Also es gibt keine Beschränkung vom Gerätetyp.
Das heißt, der iPod wird billiger.
Das sind alles Spekulationen, da kann ich nichts dazu sagen.
Ja. Okay, vielen Dank.
Das bitte, sind bitte. Wirklich gute Neuigkeiten. Schönen Tag nach München.
Danke sehr. Tschüss.
Der Langwellensender DCF 77 sendet für ganz Deutschland die gesetzliche Zeit, aber die Signale können noch weit darüber hinaus empfangen werden. Das hat natürlich Begehrlichkeiten geweckt, weil in diesem Signalprotokoll noch Platz war. Ursprünglich gedacht für Alarmierungen, für Notfälle oder wenn uns irgendjemand angreifen sollte, was auch immer.
Das war nicht ursprünglich gedacht. Ursprünglich war das ein anderes System. Ganz am Anfang war das ein kleines System vorne mit diesen 14-Bit.
Ja.
Und das wurde nachher umgebaut und dann waren diese 14-Bit plötzlich frei, die ganzen Jahre hinweg.
Ja, weil man auch von der Idee weggekommen ist, dass man das zur Alarmierung benutzt hat. Ja. Ja, und das ist ja so eine getrennte Geschichte. Die Zeit wird ja von der PTP in Braunschweig gemacht, von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt. Und der Sender in Mainflingen, der wird von der Firma T-Systems Media Broadcast, also das ist so ein Nachfolger unserer alten Post, betrieben. Und diese 14-Bit werden von einer Schweizer Firma, von Meteo, jetzt verwendet, um das Wetter auszustrahlen. Da man es aber für ganz Deutschland ausstrahlt und dann aber aufgeteilt in Regionen und die einzelnen Decoder müssen dann heraussuchen, was für sie da wichtig ist, dauert das eine ganze Zeit. Es gibt
man muss ja auch dazu sagen, diese 14-Bit, die kommen ja jede Minute nur.
Ja.
Denn der Rest der Minute wird ja für die Zeit und für das Datum gebraucht.
Und die brauchen dreimal 14-Bit,
muss man sagen. Ja, und da muss man wieder warten. Ah, jetzt kommen wieder 14-Bit und eine Minute später wieder 14-Bit. Das ist ja eine Datenübertragung, da passiert ja fast gar nichts.
Aber das ist eine recht teure Geschichte geworden von den Endgeräten her. Es gibt aber auch eine andere Sache, ganz pfiffige Lösung, muss ich sagen. Und zwar diese ehemaligen Pagerfrequenzen bei 460 Megahertz, die ja heute soweit gar nicht mehr im Betrieb sind, die kann man natürlich nutzen. Und wer das gemacht hat, ist bei uns am Telefon. Und zwar ist das Axel Dostmann, der Geschäftsführer der WIS Wetterinfo Service GmbH. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Herr Back, guten Tag, Herr Rudolf.
Herr Dostmann, lassen Sie uns da erstmal erklären, wie funktioniert denn das? Pagerfrequenzen, das waren diese kleinen Dinger, mit denen man Informationen übertragen konnte. Und jetzt übertragen Sie Wetterinformationen darüber.
Das ist richtig. Die Pager kennt man vielleicht noch zur Alarmierung von Ärzten, der typische Piepser am Gürtel. Wir haben uns überlegt, was kann man noch alles übertragen? Und da wir sozusagen aus dem Thema Meteorologie, aus dem Thema Wetter kommen, haben wir uns überlegt, hier Wetterdaten zu übertragen.
Das heißt, Sie kaufen die Wetterdaten von irgendjemand?
Das ist richtig. Wir kaufen die Wetterdaten ein von der Firma wetteronline.de. Die werden speziell für uns aufbereitet und übertragen diese dann über das Pager-Netz.
Wie viel dieser Sender, dieser Pager-Sender gibt es? Sie müssen ja dann quasi für jeden Bereich extra Wetterdaten generieren.
Das ist richtig. Das hat uns auch am Anfang etwas vor ein Problem gestellt. Das Pager-Netz ist schon in 50 Regionen innerhalb von Deutschland aufgeteilt. Und diese 50 Regionen haben wir uns dann für das Wetter auch ausgesucht. Das heißt, Wetter Online generiert ein Wetter auf diese 50 Regionen zugeschnitten.
Ist Köln eine Region?
Köln ist eine Region natürlich, da gehört noch ein bisschen Umland dazu. Die Regionen.
Die nächste Region wäre Düsseldorf, oder?
Düsseldorf ist auch wiederum eine eigene Region, ja.
Also hat extra Wetter.
Ja, ganz genau. Das muss auch sein.
Das muss auch sein. Und insgesamt sind es 800 Funkmasten circa, die in Deutschland stehen.
So, und jetzt werden diese Daten übertragen und dann braucht man dafür natürlich neue Empfänger, denn die Technologie war ja nicht da. Das haben Sie entwickelt?
Die Technologie war nicht da. Das war auch eine Schwierigkeit, die herkömmlichen Pager-Empfänger vor das Problem gestellt, zum einen relativ teuer zu sein, zum anderen einen relativ hohen Batterieverbrauch zu haben. Und wir wollten netzunabhängige Geräte entwickeln und von daher haben wir speziell für diese Pager-Technik einen neuen Empfängerchip entwickelt.
Herr Dostmann, der muss jetzt 460 Megahertz empfangen und das auf ein Display bringen. Jetzt habe ich aber gesehen bei Ihren Produkten, die können ja auch noch lokal meine Temperatur und solche Sachen empfangen. Da gibt's noch andere Sensoren. Die arbeiten aber meines Wissens nach bei 433 Megahertz.
Das ist korrekt. Wir haben hier dieses Problem gelöst, indem wir das Ganze über einen Digitalempfänger gemacht haben, der praktisch von einer Frequenz auf die andere springen kann. Denn wir halten es nach wie vor das gemessene Wetter, speziell die gemessene Temperatur für einen sehr, sehr aussagekräftigen Wert. Denn da spielt ja jeder Höhenmeter schon eine Rolle, 100, 200 Höhenmeter. Dafür können wir nicht ein lokales Wetter senden, aber wohl die Temperatur dort sehr genau messen.
Der Kollege Rudolf hat mir gesagt, dass man so ein Ding jetzt mittlerweile für 50 Euro kaufen kann. Was kriege ich denn da mit diesen 50 Euro? Also die Außentemperatur, okay, die messe ich ja lokal, die Innentemperatur lokal. Ist auch ein Luftdruck dabei, den ich lokal messe?
Nein, Luftdruck wird nicht mehr gemessen, sondern hier bedienen wir uns ja eben eines Wettermodells von Wetter Online. Das heißt, hier werden für die Region wird die Wettervorhersage gemacht. Diese Wettervorhersage wird viermal am Tag aktualisiert. Das erhalten Sie dann sozusagen mit dem Kaufpreis abgegolten. Viermal am Tag ein aktuelles Wetter für heute und für die nächsten 3 Tage.
Also, da kann ich mich drauf verlassen?
Bisher sind die Erfahrungen da wirklich sehr, sehr gut. Also da haben wir nur sehr positive Resonanzen und wir waren natürlich auch sehr gespannt, wie gut Wetter Online das hinbekommt, diese Region nachher umzusetzen. Aber das klappt bisher sehr gut.
Letzte Frage vielleicht noch. Kann ich das Protokoll knacken, so als Computermann?
Die Versuche wird es geben. Wir haben hier natürlich die ein oder andere Sicherheit eingebaut, aber ich denke mal, wenn man schaut, was heute die Hacker alle schaffen, dann wird auch das zu knacken sein.
Ja, nur die 50 Euro sind nicht gerade so reizvoll, die zu knacken.
Also dafür so ein Ding selbst nachzubauen, glaube ich, ist nicht so geeignet. Die Uhrzeit wird übrigens auch noch übertragen, ja?
Die Uhrzeit wird übertragen. Es ist allerdings keine DCF-Zeit.
Ja, und die hat eine Funkuhr.
Aber eine Funkuhr.
Ja, okay.
Sie
danke.
Müssen nicht einstellen, aber eine Funkuhr.
Ja, danke.
Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch.
Also alles, was man sich vorstellen kann, das wird irgendwann nochmal gemacht. Ich lese gerade hier, Hacker schicken falsche Meldungen an Navigationssysteme. Und zwar ist dabei das TMC gemeint, das Traffic Message Channel System, was ja mit dem Radiosignal ausgestrahlt wird. Und da gibt es einen sogenannten Location Code und einen Event Code. Location ist also Abfahrt so und so viel steckt dahinter. Und Event, da könnte nun Unfall dahinter stecken oder Stau oder da kann dahinter stecken Schiffskarambolage oder Kollision.
Auf der Autobahn.
Nö, alles das gibt es in diesem Eventkalender. Ich habe das nämlich mal alles da gehabt und damit auch programmiert, deshalb weiß ich das noch, dass da so ganz unsinnige Sachen dabei herauskommen. Und jetzt gab es kanadische Hacker, nennt man die, die haben dieses Radiodatasystem nachgebaut und haben dann ein Signal über TMC, ungefähr in der Entfernung von 1 Kilometer waren sie stärker als die anderen Signale, und haben da Mist gesendet, haben zum Beispiel gesagt Unfall oder haben gesagt, wir leiten sie um. Oder haben gesagt, was weiß ich, was man da alles, Luftangriffe und Bombendrohungen, alles das ist in dem Signal drin. Und Flugzeugzusammenstöße, Terrorangriffe warnen. So, und auf Grundlage dieser Erkenntnisse bauten sie aus einem RDS-Encoder und einem UKW-Sender eine eigene TMC-Station.
Ich bin ja begeistert.
Könnte bei uns natürlich genauso passieren.
Ja, noch viel einfacher.
Warum?
Ja, kann ich dir sagen, weil es seit Jahren kleine Zusatzgeräte gibt, ein Thermometer, das kannst du irgendwo ins Auto kleben und das schließt du in die Antennenleitung deines Autoradios an und das sendet dann diesen Code an das Autoradio und im Display des Autoradios erscheint dann die Temperatur, die gemessen wurde. Also die Geräte gibt es in Deutschland schon fertig.
Müssen nur ein bisschen mehr Power dahinter sein.
Naja gut, man kann ja einen kleinen Sender dazu basteln.
Und einen kleinen Nachbrenner dahinter.
Ist ja kein Problem. Ja, ist ja nur UKW. Also heutzutage nicht mehr das Schwierige. Aber wie man sieht, die haben dann natürlich noch ein bisschen mehr gemacht. Die haben ja das Signal dekodiert, um herauszubekommen, was wo stehen muss und in welcher Folge, also Protokoll analysiert. Und haben das
ist dann nicht schwer, das ist alles definiert.
Ja.
Das Protokoll ist definiert.
Ja, und haben dann diese Sachen eben für ihre Zwecke benutzt. Mhm. Nur Navigationssystem ist bei dieser Meldung ein bisschen übertrieben, das lief so durch die Presse, sondern das ist ja eigentlich ein TMC, kein Navigationssystem, sondern ein Verkehrsleitsystem. Und das benutzt man dafür, um da ein bisschen Unfug zu machen. Aber Reichweite ist relativ gering. So, was können wir denn noch für einen Unfug machen?
Wir können jetzt die Sendung beenden.
Aber jetzt schon? Ist doch noch gar nicht spät genug.
Doch, doch. Wir sind doch schon fast 30 Minuten lang.
Wir haben noch eine Minute und ich denke...
Also sollen wir sagen, dass wir vielleicht auf die Funkausstellung gehen mit einer Sendung Anfang September und dass wir da vielleicht wieder so ein bisschen so ein Konstrukt dahin kriegen wie auf der CeBIT.
Darf ich wieder im Himmelbett schlafen und du auf der Luftmatratze?
Das war auf der letzten Funkausstellung.
Ja.
Das war doch schön.
Ja, war schön, ja.
Gut, okay, also das war jetzt die letzte Meldung und das war keine Falschmeldung, sondern wir müssen dann nur noch jemanden finden, der uns haben will, der uns da auch senden lassen will.
Ja, und der uns unsere Unkosten, ne, unsere Kosten zumindest bezahlt. Unkosten gibt's ja nicht.
Das heißt, war also auch ein Aufruf und jeder, der jemanden kennt, der das machen könnte, der sollte sich melden.
Das finde ich gut. Jawohl, so machen wir das. Und jeder, der uns auf der Funkausstellung besuchen möchte, da geben wir dann irgendwann noch bekannt, wo wir sind. Und dann stehen wir da zu allen Schanddaten bereit.
Machen wieder so ein bisschen Publikumsbeschimpfung oder so.
Na, Beschimpfung.
Ja. So, also was wir diesmal, nicht über Baden, sagen wir nicht, sondern ein BÜB.
Ein BÜB.
Ein BÜB.
Zicke, zacke, heu, 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 rucke, zucke und so weiter. Tatütata.
Tatütata ist neu. Also das ist neu und sehr und kreativ. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik: Manfred Kläuber. Produktion: Anja Arp. Eine Internetsendung von Media 01 Köln 2007.